Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Und da denke ich so, ihr blöden F***er, also das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ihr habt mich jetzt 8 Folgen hingehalten, ihr müsst mir wenigstens da einen Glimpse geben, was mich erwarten würde. Und nicht ein Schaf, das auf den Boden klopft und dann kackt er auch noch dahin als Antwort auf alles.
Sag mal, Marco, das Alien, also der Xenomorph, das ist ja eines der, wenn nicht sogar das berühmteste Filmmonster. Hast du denn auch irgendwelche anderen Lieblingsfilmmonster?
Das ist natürlich jetzt schwer, weil das Alien ist mein absolutes Lieblingsfilmmonster, seit ich es zum ersten Mal gesehen habe mit 12 Jahren. Aber ich mache jetzt pantomimisch, oh, da ist ein Wortspiel drin, mache ich jetzt mein anderes Filmmonster, das mir in den letzten 20 Jahren in Erinnerung geblieben ist. Okay, mal gucken, ob du drauf kommst, was es ist.
Ist natürlich geschummelt, weil wir haben vorher kurz abgesprochen, aber auch so wäre ich, glaube ich, drauf gekommen. Auch wenn ich den Namen nicht mehr genau parat hätte, es ist The Pale Man aus Pans Labyrinth von Guillermo del Toro. Genau. Super creepy, das Viech.
Insofern dachte ich, wir hätten es nicht abgesprochen, weil ich dachte, wenn ich jetzt Pale Man in das Dokument schreibe, dann weiß da eh nicht, was es ist. Wer weiß das denn schon so auf Anhieb? Aber ich habe mich natürlich in Fabian getäuscht. Ich wäre nicht sofort drauf gekommen, weil ich habe noch überlegt, wie heißt denn der Typ überhaupt nochmal? In meiner Erinnerung war das immer der Kinderfresser halt und ich habe nicht weiter drüber nachgedacht. Also der Kannibale aus Pan's Labyrinth spielt von Doug Liman, der eigentlich Pantomime ist und deswegen so viele Monster so geil spielt. Ich glaube, er ist Pantomime ursprünglich gewesen, bevor er Schauspieler war.
Ich musste eher drüber nachdenken, heißt er nicht Doug Jones?
Meine ich doch. Was habe ich gesagt?
Ja, Doug Liman.
Doug Liman ist der Regisseur. Okay. Der ist auch Pale vielleicht, aber nicht der Pale Man. Und das hat mich nie losgelassen mit den Augen. Also es ist eh schon gruselig, weil er so am Esstisch sitzt und du ja weißt, was bei ihm gedenkt wird normalerweise. Und dann schaut er so mit den Augen. Das ist einfach geniales Creature-Design.
Nicht das einzige gute Creature Design in dem Film. Ja, ich wusste es, ich hatte es deswegen sofort so parat, weil ich habe vorher so ein bisschen geguckt, okay, was für Filmmonster gibt's denn eigentlich? Und habe dann bei Google eingegeben, die 50 berühmtesten Filmmonster. Und deswegen, da war natürlich der Pale Man auch drauf. Ich habe deswegen so kurz nachgedacht, soll ich so ein Filmmonster nehmen, wo ich so einen persönlichen Bezug zu habe? Also zum Beispiel die Crawler aus The Descent. Die, weiß nicht, ob du die noch vor Augen hast, die haben mich damals, als ich den Film gesehen habe, so abgefuckt, dass ich wirklich kurz gezögert habe, mein Fahrrad in den Fahrradkeller zu stellen, weil nämlich in dem Fahrradkeller das Licht ausgefallen war. Aber ich glaube, ich muss ein anderes Filmmonster nehmen, nämlich The Thing. Es gibt, wir haben ja auch bei GigaTV Mac extra ein Video über The Thing gemacht und es gibt, glaube ich, kein Monster, ist natürlich ein bisschen fies, weil es sind so ganz viele verschiedene Monster in einem, bisschen geschummelt, aber es gibt, glaube ich, kein Filmmonster, was so alles so irgendwie reintun kann. Sowohl dieses Paranoide, du kannst anderen Menschen nicht trauen, also dass es sich so verwandeln kann wie ein Mensch, dann aber auch, dass es halt einfach, keine Ahnung, schlägst jemandem den Kopf ab und dann wachsen dem Kopf so Beine und dann läuft der Kopf weg, also so ganz abgefahrenes Zeug.
Richtig und dann ist das natürlich Stop-Motion-Design, ey.
Ja, genau. Und dann ist das halt auch handwerklich so gut gemacht. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht Alien sagen darf, falls ja jetzt irgendwie idiotisch wäre, dann würde ich, glaube ich, das Ding aus einer anderen Welt, also das Ding sagen.
Ja. Gute Wahl, beides, finde ich, bei dir gerade. Vor allem Descendant ist so ein komplett underrated Horrorfilm. Ich würde sogar behaupten, dass einer meiner liebsten Jumpscares of all time in der Filmgeschichte genau der Crawler. Und jetzt verstehe ich genau, was du meinst. Ja. lass mich ganz kurz, es gibt noch eine Alternative im Alien-Franchise, vielleicht als Gegenfrage für dich. Es gibt ja so viele Alien-Hybriden und Versionen. Welche ist denn abseits von der Standardversion von HR Giga, welche ist denn deine Lieblingsversion? Und ich würde eine nennen, die viele Alien-Fans niemals nennen würden, die HR Giga aber mochte, nämlich der Hybrid aus Alien 4. Ich finde den richtig gruselig.
Der ist nicht nur richtig gruselig, er hat ja auch einen voll krassen Abgang dann, mit wo Ripley dann ihr säurehaltiges Blut gegen die Fensterscheibe klatscht, gegen das Bullauge klatscht und dann so rausgezogen wird. Ist jetzt ein bisschen lame, aber ich würde dann sagen, The Offspring aus Alien Romulus. Der war halt auch super creepy. So, ich will, ist es ja doch, ist auch ein Alien-Hybrid.
Ja, 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 es ist schon auch dreist geklaut bei Alien 4, muss ich dazu sagen. Also Alien Romulus zitiert ja so sehr alle Alien-Filme, dass er auch Alien 4 zitiert. Was ich eigentlich schon wieder gut finde, dass wie heißt er nochmal, Alvarez auch Alien 4 mag. Ich habe ja mit ihm interviewt damals. Da hat er mir da schon gesagt, dass er auch Alien 4 Elemente drin hat. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er damit meint, dass der komplette letzte Akt bei Alien 4 geklaut ist. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. und to be fair, um ihm Credits zu geben, als ich aus dem Film raus bin, hatte ich gemeint, die Effekte sind super, aber das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass der Alien-Hybrid bei wirklich Fake und CGI aussieht. Und das fand ich passte nicht zum Rest vom Film. Und ich habe mich einfach komplett getäuscht, weil das ja ein echter Schauspieler ist, der öfter diese creepy Dudes spielt, weil er sehr groß ist und leicht anders geformt ist und deswegen prädestiniert ist für diese Art von Aliens, die man auch aus anderen Horrorfilmen kennt. Ich glaube, wie heißt nochmal der Horrorfilm, bei dem sich die Kamera so dreht und der Horror dadurch entsteht, dass das Monster immer in die Kamera läuft und das Monster ist andere Menschen. It Follows. It Follows. Mhm. Ich glaube, der spielt auch in It Follows mit. Bin mir aber gerade nicht sicher.
Okay, weil ich dachte, dass das seine Filmpremiere wäre.
Es kann auch seine Filmpremiere gewesen sein, aber It Follows
also ist auch so einen großen. Ja, das stimmt, aber das ist, glaube ich, jemand anders, weil der Typ ist noch größer, der ist irgendwie 2,30 Meter. Ach. Und auf Wikipedia steht, dass der sein Acting-Debüt als Human Xenomorph-Mutant gemacht hat.
Okay, das ist auch so ein Gedanke, der mir on the fly gekommen ist, also gefährliches Halbwissen wieder von mir.
dafür bin ich ja da, dass ich dann schnell mal googeln kann. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone.
Ich habe noch einen random Fact, sorry, ich muss nicht unterfragen, ich habe noch einen random Fact über das Hybrid Alien 4. Das einzig Digitale daran, weil es ja eine große Animatronik ist, deswegen ist es auch so holprig, glaube ich, inszeniert und in die Kamera gesetzt. Das einzig Digitale daran, weißt du noch, was es war?
Nee.
Die haben den Penis wegretuschiert. Es hatte, oder was, warte, ich bin mir gar nicht so sicher bei dem Penis, weil es hatte mehrere Geschlechtsmerkmale, die eindeutig waren. Für beide Geschlechter. Und ich meine, Genet ist halt ein verrückter Franzose, also macht er auch verrückte Franzosen-Dinge mit dem Alien-Design. Und es war den Producern zu viel. Das musste wegretuschiert werden.
Wichtig, dass Marco Fun Factorish noch das einbringen konnte. Aber dann lass uns noch mal wieder zurück zu meiner Anmoderation kommen. Ja, lange war es still um das Alien-Franchise. Doch im vergangenen Jahr wurde die Reihe ja mit Alien Romulus reaktiviert. Und jetzt haben wir mit Alien Earth zum ersten Mal eine Realserie aus dem Alien-Universum bekommen. Heute, also am Tag der Aufzeichnung, ist die finale Folge der ersten Staffel rausgekommen. Schreien wir da vor Begeisterung oder schlafen wir danach so tief wie im Kryoschlaf? Darüber diskutieren wir in dieser Folge. Wir, das sind Marco Risch, YouTuber und großer Alien-Fan, der ja erst auf der Gamescom ein hautnahes Erlebnis mit einem Facehugger hatte. Hallo Marco.
Hallo, und ihr könnt das als GigaTV-Short hier sehen auf YouTube.
Genau, und ich bin auch dabei, Fabian Douglas, mich kennt ihr wahrscheinlich vom YouTube-Kanal GigaTV Mag. Bevor wir aber zusammen mit dem Alien auf der Erde aufschlagen, erstmal ein wenig Werbung. Alien Earth ist ja ein Prequel zum allerersten Alien-Film. Der letzte Kinofilm Alien Romulus wiederum ist ein Mid-Quel, spielt also zwischen Teil 1 und Teil 2. Ganz schön kompliziert. Wäre es nicht toll, wenn es da eine Webseite gäbe, um herauszufinden, wie man die Alien-Filme in der richtigen Reihenfolge gucken kann? Und die gibt es, nämlich Featured. Auf Featured erfahrt ihr, was gerade im Kino läuft, welche Entertainment-Apps ihr euch angucken solltet und welche ultrascharfen TV-Trends auf dem Programm stehen. Aber nicht nur Cineasten oder Serien-Junkies kommen bei Featured auf ihre Kosten, sondern auch alle, die sich für Videospiele interessieren oder auf der Suche nach nützlichen Technik-Tipps sind. Schaut doch mal vorbei. Ein Link zu Featured, dem Magazin für digitale Kultur, mit einem Artikel über die Alien-Filme findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Alien Earth. Wie jedes Mal haben wir am Anfang natürlich ein spoilerfreies Review. Wenn wir dann ins Spoiler-Territorium gehen, dann wird es noch eine explizite Spoilerwarnung geben. Jetzt, worum geht's in Alien Earth? Ja, das spielt 2 Jahre vor den Ereignissen von Alien aus dem Jahr 1979. Ein Forschungsschiff von Weyland-Yutani ist auf der Erde abgestürzt und an Bord sind nicht nur einige außerirdische Proben, sondern auch mehrere Alien-Eier. Irgendwas ist da gehörig schiefgelaufen. Die Megacorporation Prodigy will die Proben unbedingt untersuchen, bevor sie wieder Yutani in die Hände fallen. Und dabei sollen 6 Prototypen helfen, nämlich die ersten Hybriden, also Roboter mit menschlichem Bewusstsein. Ja, Marco, wir haben jetzt ja alle Folgen geguckt. Und wenn du jetzt mal so kurz dich zurücklehnst, wie ist denn so dein Ersteindruck? Hat dir die Serie gefallen?
Am Anfang war ich sehr gespannt, dann war ich sehr gefesselt und am Ende bin ich auch mildly enttäuscht. Ich habe von Anfang an gesagt, die Serie wird stehen und fallen mit den Antworten, die sie auf all ihre Fragen liefert. Und das Finale verweigert sich einigen Antworten und verschiebt sie auf später. Und das sage ich jetzt ganz bewusst, weil ihr müsst auch mit der richtigen Erwartungshaltung reingehen, weil sonst werdet ihr ähnlich enttäuscht wie ich. That being said, finde ich sie aber super interessant, hat tolle Figuren halt nicht. Ich glaube, ich würde sagen, die Figuren interessieren mich am wenigsten. Bis zum Filmmonster interessiert mich das am wenigsten. Aber interessante Situationen, in die sie die Figuren werfen, das finde ich daran spannend. Und sie ist halt High-Quality-Content. Das mal wieder für Alien ist auch schön. Ich glaube, das wäre auch nicht möglich gewesen, wenn Romulus nicht so ein Überraschungserfolg gewesen wäre. Und Romulus war ja auch zuerst gedacht für Streaming. Und jetzt haben wir eine Streaming-Serie. Und ich bin da auch ein Verfechter der Meinung, dass das Tolle am Alien-Franchise ist, dass jeder Eintrag jedes Regisseurs sehr einzigartig ist. Und dem Ganzen immer so was Neues mit hinzufügt. Auch wenn das bedeutet, dass viele Sachen in Alien sich andauernd widersprechen. Aber ich bin auch froh, dass sie nicht andauernd versuchen, der erste Alien-Film zu sein. Weil da werden sie nie wieder rankommen, geschweige denn der zweite. Und deswegen bin ich sehr happy mit dem Eintrag. Das ist ein schöner Anthologie-Eintrag. Aber ich bin auch ein bisschen enttäuscht.
Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst. Da werden wir dann im Spoiler-Part drüber reden. Ja, du hast das krasse Production-Design gelobt. Das CGI ist auch echt großartig. Und das ist, glaube ich, auch kein Wunder. Denn laut der FX-Präsidentin Gina Balian soll das Budget von Alien Earth sogar größer gewesen sein als das von Shogun. Und das hatte ja schon ein Budget von rund 250 Millionen US-Dollar und hatte auch noch 2 Folgen mehr. Also die Kosten pro Folge sind richtig, richtig krass und das sieht man auch.
Ja, ich hätte gesagt, das sieht man nicht. Ich habe gedacht, okay, sie ist billiger. Ich hatte ernsthaft gedacht, sie ist billiger, auch weil sie, ich meine, gut, in den ersten Folgen klotzt sie ganz schön ran, aber ich hätte gesagt, die Anzahl der Sets ist trotzdem überschaubar.
So, ich glaube, es ist aber auch so, ich meine, so Creature Design ist halt auch teuer, ne? Und CGI ist auch sehr teuer. Und das haben die schon echt überzeugend gemacht. Also wenn die Monster-Effekte nicht also funktioniert hätten, ich sag jetzt einfach mal, dass sie funktioniert haben, dann wäre das wäre Make or Break gewesen für die Serie. Und das haben sie wirklich hinbekommen. Was ich jetzt noch so vom Ersteindruck kritisieren würde, also die Schauspielenden fand ich tatsächlich eigentlich ganz gut. Auch wenn die Hybriden für meinen Geschmack zu jung spielen. Also die sollen ja so 11, 12 Jahre alt sein, aber die spielen alle eher so wie 5. Mhm. Also ich habe ja eine Nichte, die ungefähr in dem Alter ist und mit der kannst du eigentlich ganz normal reden. Also und nicht so, die benimmt sich nicht so kindisch wie die Hybriden in Alien Earth. Das ist aber nur so eine ganz kleine Anmerkung von meiner Seite.
Ja, zur Erklärung für alle, die es noch gar nicht gesehen haben. Wir meinen jetzt nicht Alien-Hybriden, wir meinen synthetische Hybriden, dazu gleich mehr. Aber du hast absolut recht, ist mir auch aufgefallen. Ein paar spielen das overacting-mäßig an der Grenze des Aushaltbaren. Also ein paar Dialogszenen sind kaum auszuhalten, weil, also wir denken die als erwachsene Männer wie Kinder reden. Habt ihr nicht mit Kindern geredet? Mein 8-jähriger Neffe redet nicht so wie ihr. Und das finde ich schon grenzwertig. Umgekehrt musst du bei manchen Rollen, bei manchen Figuren, eigentlich nur bei einer, die 12 sein soll, muss ich immer wieder daran erinnert werden und es muss es mir, also bei Wendy, muss es mir immer wieder in Erinnerung gerufen werden, dass sie eigentlich 12 ist. Weil ich finde, sie spielt es wieder nicht ganz so wie 12.
Ich glaube, da hatten wahrscheinlich die Schauspielerinnen einfach zu viel Spaß daran, sich wie Kinder zu benehmen. Das macht ja auch Spaß. Eine Frage habe ich mich noch so gestellt, als ich das Ganze dann so geguckt habe. Ist denn Alien Earth eigentlich Kanon? Weißt du die Antwort?
Also noch widerspricht es dem Kanon nicht. Also man könnte es meinen, ich hatte die Diskussion mit meinem Podcast-Partner Eve und dann habe ich ihm so die Augen geöffnet damit, also jetzt ohne zu viel zu verraten, aber es spielt halt, also die Serie hat auch noch keine definitive Antwort darauf. Und bei Alien kann man immer drüber diskutieren, was Kanon ist und was nicht. Das weiß die Reihe selber nicht. Aber die spielt 2 Jahre vor Yutani. Die Serie ist extrem bemüht, alles zu isolieren die ganze Zeit, super plot convenient, so dass die Außenwelt ja nicht so viel mitkriegt. Und es wird ja in Alien 1 auch extrem angedeutet, dass es kein Zufall ist, dass dieses Schiff von Yutani angehalten wurde, den Kurs zu ändern. Das war ja ohne das Wissen der Crew, die wachen auf und der Kurs ist geändert und sie folgen einem Notfallsignal. Also das kann auch alles sehr hingedoktert sein in Richtung, ja, Yutani weiß schon, wo es was zu holen gibt, aber das ursprüngliche Schiff hat's halt nicht ganz geschafft, also müsst ihr das jetzt ausbügeln. Und die Serie spielt auch extrem damit, also gerade wenn du die ersten paar Folgen siehst, bis hin zur 5. Ich hab's immer so gepitcht den Leuten da draußen, stellt euch vor, du hast ein alternatives Universum, in dem die Nostromo die Erde erreicht. Was passiert dann? Und genau das ist doch so ein bisschen die Grundidee dahinter, aber sie wollen dem Kanon nicht widersprechen. Also bauen sie eine Quasi-Nostromo mit einer Quasi-Crew, bei der du quasi sowieso weißt, was passieren wird. Und von da an entfaltet sich alles. Und das ist eigentlich ein echt cooles Gedankenspiel, was ich als Prämisse bei der Serie geil finde.
Ja, ich kann auch so die Frage gar nicht so konkret beantworten. Ich würde tatsächlich Jein sagen. Also die vorhin schon zitierte Präsidentin von FX, Gina Balian, die hat nämlich gesagt, es muss nicht alles so zusammenpassen, wie man es von Marvel gewohnt ist. Die Fans erwarten das in diesem Universum nicht. Der Druck ist nicht derselbe. Also die letzte Staffel von Alien Earth wird also nicht à la Rogue One einen nahtlosen Übergang zum allerersten Alien-Film schaffen. Zumindest sollte man das nicht erwarten. Und ich habe auch noch was von Showrunner Noah Hawley gefunden. Der will sich nämlich bewusst von den Prequels, also von Prometheus und von Covenant, abheben. Sowohl so, was das Production Design betrifft, aber auch von der Mythologie her. Also er hat gesagt, für mich und für viele andere Menschen ist diese perfekte Lebensform, wie er das sagt, wie sie im ersten Film beschrieben wurde, das Ergebnis einer Millionen Jahre währenden Evolution, die diese Wesen hervorgebracht hat. Die Vorstellung, dass es sich in gewisser Weise um eine vor einer halben Stunde erschaffenen Biowaffe handelt, ist für mich einfach weniger überzeugend. Und da ist ja wieder das so, was du auch gesagt hast, in den Alien-Filmen ist es auch nicht so ganz klar, was ist jetzt eigentlich Kanon, was ist jetzt nicht Kanon. Und ich glaube, Noah Hawley hat sich da so den eigenen Headcanon geschaffen, der, glaube ich, auch für die meisten Alien-Fans, zumindest für die Alien-Fans der älteren Filme, so gegeben ist.
Ich sag immer Noah Hawley.
Okay, wahrscheinlich
so, Noah Hawley. Muss ich das anpassen?
Ich
sag sehr oft Sachen falsch. Also deswegen, ich spreche sie oft falsch aus. Deswegen frage ich sicherheitshalber, ob ich das jetzt jahrelang falsch gemacht habe.
Ich habe tatsächlich nicht, steht leider nicht bei Wikipedia. Dann lass es das so drin, dass wir nicht genau wissen, wie er ausgesprochen
wird. Ich behaupte Hawley, so wie es geschrieben wird, aber was weiß denn ich schon?
Nee, wahrscheinlich Hawley,
ja. Nur Hawley, du hast schon recht, es fühlt sich so an wie das. Also ich wusste nicht, dass er das gesagt hat, aber es fühlt sich so an. Es ist aber gleichzeitig auch wieder bequemerweise so geschrieben, dass es nicht 100% Prometheus und Covenant jetzt widerspricht. Es kann alles parallel zueinander existieren, ist auch kein Zufall, weil Ridley Scott hat die Serie am Ende des Tages immer noch produziert. Aber ähnlich wie bei Romulus, den er auch produziert hat, heißt es ja nicht, dass er wirklich involviert ist. Also Alvarez hat ja ganz berühmterweise erst den fertigen Film Ridley Scott gezeigt, der hat fast nichts mit diesem Film zu tun gehabt. Und ich behaupte mal, bei der Serie ist es ähnlich. Hauptsache, sein Name steht drauf und er ist ein bisschen, er ist ja auch Executive Producer, das kann alles bedeuten. Und er gibt ab und zu Ratschläge. Und einer seiner Ratschläge ist ja, die ganzen anderen Alien-Sachen interessieren ihn nicht. Der hat mal irgendwann in einem Interview erzählt, dass er bis auf Aliens, also den zweiten Teil, keinen der anderen Filme gesehen hat. Jetzt wissen wir, dass er wenigstens Romulus gesehen hat. Also von daher ist auch Ridley Scott nicht die Alien-Koryphäe, für die man ihn immer hält, obwohl er das Ganze auf den Weg gebracht hat. Ihm geht's eher mehr ums Metaphorische. Also eine Sache, die immer wichtig war in Alien, ich empfehle dazu auch nochmal unser GigaTV-Mac-Video, ist ja auch die Sexualisierung des Aliens oder überhaupt Penetration spielt eine riesige Rolle. Die Umkehrung, dass der Mann derjenige ist, der von dem Alien penetriert wird. All diese phallischen Symbole, die da drin stecken, das interessiert ihn viel mehr als irgendein Lore. Und eigentlich, machen wir uns nichts vor, Prometheus und Covenant. Also gerade Covenant ist eine Reaktion auf Prometheus, weil Leute mehr Alien gerne gehabt hätten, Prometheus. Also gibt er ihnen Covenant. Aber sowohl in Covenant als auch in Prometheus hat er eigentlich keinen Bock auf das Alien. Er findet, das Alien ist auserzählt. Er will lieber über Druiden und Menschlichkeit, also über synthetische Menschen reden. Das interessiert ihn sehr viel mehr. Und Gottkomplexe. Und hier hast du, insofern ist die Alien-Serie ein gutes Kind von Prometheus und Covenant. Ich finde die Atmosphäre, wenn es um die Droiden geht, um die synthetischen Menschen, die nimmt sie ganz gut auf. Also das hat Noah Hawley ganz schön beeinflusst und ich glaube, das hat Ridley Scott davon überzeugt, diese Serie zu machen. Das und Look and Feel. Also seine eigene Serie, die er mal vor ein paar Jahren hatte, wie hieß die nochmal? Irgendwas mit Wolf? Was ist diese Sci-Fi-Serie?
Mhm, irgendwas mit
Raised by Wolves. Raised by Wolves. Die sieht ja auch so aus. Das ist der gleiche Look. Also der hat zumindest so eine Präferenz. Und diese Serie kann das auch. Und das ist das, was mich daran reizt, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich gehe wegen Alien rein, aber ich bin geblieben wegen Blade Runner.
Mhm. Genau, das ist auch so ein bisschen eine Kritik, die man formulieren könnte. Denn es im Prinzip hat das Ganze ja zwei Story-Stränge, die um Aufmerksamkeit konkurrieren. Also du hast eben zum einen so das Ganze mit diesen ja, Alien-Parasiten, die da auf diesem Schiff gefunden werden und die im Hintergrund immer im Labor herumspuken. Und dann hast du ja dieses ganze andere mit den synthetischen Menschen, also so dieses ganze Thema Transhumanismus, wenn man jetzt das Bewusstsein von einem sterbenden Kind in einen erwachsenen Körper transferiert, ist das irgendwie, also welche moralisch-ethischen Fragen ergeben sich da? Welche von diesen beiden Geschichten fandest du denn am spannendsten?
Also schon die Transhumanismus-Geschichte. Und das ist ja auch ein Teil der Enttäuschung, weil mir werden keine Antworten geliefert, geschweige denn, dass sich noch tiefer damit auseinandergesetzt wird. Ich finde, es kratzt immer noch sehr an der Oberfläche, was mir reicht, um dran zu bleiben. Also sollte eine zweite Staffel kommen, wovon ich im Moment ausgehe, weil die Serie trotz der hohen Kosten aber sehr erfolgreicher Streaming-Content war für Disney. Also weltweit, glaube ich, auf 1 bei Disney Plus und auch gemessen an anderen Streaming-Serien relativ hohe Einschaltquoten, soweit man weiß. Das weiß, die liegen ja nicht alles offen. Und alle reden drüber. Late-Night-Shows habe ich gesehen, in amerikanischen wird Alien Earth auch teilweise referiert als Gag. Ich will lieber die Alien Earth-Serie weitersehen. Und das kommt ja auch nicht so oft vor. Also es ist ein Indikator dafür, dass die Serie wirklich großen Anklang findet. Und in meinem Bekanntenkreis, ich weiß nicht, wie es bei dir war, habe ich so Alien Earth meistens gehört, will ich noch gucken, ist auf der Watchlist, alle reden davon. So, ne? Also die hat schon einen eingeschränkten Erfolg auf jeden Fall. Aber es ist halt eine Mogelpackung. Es ist in Wirklichkeit eine Blade Runner-eske Serie. Aber da liegt auch wieder der Reiz für mich drin, weil diesen Fun Fact erzähle ich ja immer gerne. Das Blade Runner-Universum und das Alien-Universum sind miteinander verwandt. Die gehören zusammen in Wirklichkeit oder auch nicht, weil es sind unterschiedliche Filmstudios. Alien gehört zu Fox, also jetzt zu Disney, seit sie es gekauft haben. Und jetzt muss ich überlegen, Blade Runner wurde, der letzte Film wurde von Sony produziert. Aber der davor, weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich liegt das Zeug immer brach. Die Rechte dafür.
Guck mal eben schnell.
Auf jeden Fall gehören sie nicht zu Fox. Und beides aber von Ridley Scott zu einer ähnlichen Zeit. Also Blade Runner 1, 82, Alien 1, 1979. Und Ridley Scott hat das immer so gesagt, in seiner Vorstellung ist die Crew der Nostromo, die sind im Nachbargebäude von Rick Deckard und trinken dort in der Kneipe ihr Bier. So hat er das beschrieben, ja?
Von Warner ist es. Also Warner, Blade Runner 1, ja.
Ja. Ich habe der zweite auch, aber von Sony co-produziert. Ich glaube, so rum
das ist es. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Bin
mir gerade nicht sicher.
Also ja, ich würde dir da auch vollkommen zustimmen, dass es so ein bisschen so ein Etikettenschwindel ist, weil im Promomaterial war das Alien ja sehr präsent. Ich meine, wer mag es ihn verdenken, ist halt auch einfach ikonisch. Aber so oft kommt es gar nicht vor in der Serie. Was mich weniger gestört hat, als ich jetzt irgendwie gedacht hätte, weil ich bin ja eigentlich großer Alien-Fan, aber wahrscheinlich sehe ich es so ein bisschen ähnlich wie Ridley Scott. Ich meine, wir haben ja hier auch in einer Folge darüber ein bisschen so diskutiert, über das ganze Alien-Franchise und im Prinzip ist es so ein bisschen auserzählt. Also, was du mit dem Alien machen kannst, ist halt immer der gleiche Lebenszyklus, es sind immer die gleichen Storybeats, die passieren müssen und insofern hat mich das tatsächlich gar nicht gestört, dass das so ein bisschen im Hintergrund passiert ist oder halt so, dass es andere Sachen gab, die auch interessant waren, eben wie das Ganze mit dem Transhumanismus, aber eben auch die Kritik, die hast du ja jetzt auch schon angesprochen. Alien Earth hat dazu eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Und das sieht man zum Beispiel an einem Detail. Also es wird die ganze Zeit ja behauptet, Prodigy habe den todkranken Kindern ein neues Leben geschenkt. Aber das stimmt halt einfach nicht. Also Prodigy hat halt Kopien ihres Bewusstseins angefertigt und das Original getötet. Und das wird nie thematisiert. Und das auch in den meisten Medienberichten wird das falsch dargestellt. Oder auf jeden Fall wird halt das
da muss ich jetzt widersprechen. Du kannst nicht sagen, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist die Frage, die Serie sich noch weigert zu beantworten. Das steht im Raum. Ja, was bedeutet es, dass sie diese Transition gemacht haben? Und ich finde, es ist schon sehr eindeutig, dass sie eine Kopie erschaffen haben und sie selber rausfinden wollen, ob das dasselbe ist, wie es zu transferieren. So würde ich das jetzt interpretieren. Aber eindeutig positionieren tut sich die Serie ja nicht, oder?
Genau, das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt, weil das wäre eigentlich ja so das allererste, worüber man so diskutieren müsste, okay, haben wir da jetzt eigentlich halt 6 Kinder getötet? Weil ich sage ja. Also ich habe mich so ein bisschen mit diesem ganzen Thema auch beschäftigt, zum Beispiel in dem großartigen Videospiel Soma. Da geht's auch sehr stark, auch Science-Fiction-Horror, da geht's auch sehr stark um Bewusstsein. Wann ist ein Mensch ein Mensch? Ist ein menschliches Bewusstsein in einem Roboter? Ist das noch ein Mensch? Und was braucht es überhaupt, um Mensch zu sein? Und da gibt es auch eben so dieses Transferieren von Bewusstsein. Und ist das wirklich ein nahtloses Transferieren? Oder ist das nicht einfach, wird dann nicht einfach nur eine Kopie gemacht und das Original wird vernichtet? Das ist ja zum Beispiel, kennst du bestimmt auch, so diese Fantheorie, dass bei Star Trek jedes Mal, wenn du halt gebeamt wirst, stirbst du und es wird halt eine Kopie von dir angefertigt und das Gemeine ist, du weißt davon nichts. Also das heißt, die gehen jedes Mal, das ist jetzt meine Theorie, die gehen halt jedes Mal sehenden Augens freiwillig in ihren Tod und wissen nichts davon, was das Ganze echt richtig gruselig macht, wenn du mal drüber nachdenkst.
Ja, ja, wenn du wirklich drüber nachdenkst. Aber wie gesagt, also Star Trek denkt nicht drüber nach und die Serie, wir brauchen nicht so sehr ins Detail, sonst kommt man langsam doch in Spoiler-Gefahr. Ja. Aber ich finde, man kann festhalten, die Serie gibt keine abschließenden Antworten darauf und es drängen sich bestimmte Antworten auf, aber wir können es noch nicht sagen. Und weiter geht die philosophische Tiefe im Moment nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Zu dem Transhumanismus-Thema kommt sogar noch das Thema auf, das ja eigentlich in der Title-Card übrigens sehr Blade Runner-mäßig wieder aussieht. Ne? Auch mit den roten Markierungen, welche Begriffe wichtig sind und so weiter. Dass das Wort Cyborg extra immer wieder hervorgehoben wird. Ein Thema, das, glaube ich, noch nie eine Rolle bei Alien gespielt hat. Also Advanced Humans, also dass man Menschen mit Technik erweitert und dann bei denen die Grenze verschwimmt. Das ist ja auch ein Thema. Du guckst gerade so. Ja,
ich versuche mich wirklich zu erinnern, aber ich kann mich nicht. Der
Title-Card wird Cyborg immer wieder hervorgehoben.
Naja, aber ich kann mich an keinen Cyborg jetzt im Alien-Franchise erinnern.
Ja, ja, genau. Ach so, ja, genau. Ich auch nicht. Also vielleicht in einem der Ableger, bei dem man es nicht erwartet, wie zum Beispiel in einem der Videospiele, weil da gibt's ja viele, die kann man nicht alle gespielt haben. Es gibt bis heute Videospiele, über die man gar nicht reden darf bei Alien. Also in Deutschland nicht reden darf. Und ja, also eigentlich war das noch nie ein Thema und es ist auch kein so großes Thema in der Serie. Sie bringen das immer wieder mit rein, aber ich habe manchmal das Gefühl, es geht mehr darum, so eine Art Captain Hook darzustellen, weil die Peter Pan-Parallelen sind immer so stark und die sind eigentlich wichtiger als dieses Cyborg-Ding. Erinnert damit auch entfernt an die Wiederauflebung der Deus Ex-Spiele. Also das erste vor allem davon, Human Revolution von den neuen, hat das ja auch zum Thema gehabt und da aber natürlich viel, viel mehr als die Serie. Die Serie kratzt an sehr vielen Oberflächen, das muss man festhalten. Wollen wir vielleicht zuerst über Noah Hawley reden, um so ein bisschen das Gefühl für die Serie zu beschreiben?
Ja, gerne. Also das habe ich mir da auch noch gedacht, dass ich kann da tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich nämlich seine anderen Serien, Fargo und Legion sind's ja, glaube ich, gar nicht geguckt habe. Der hat sich ich glaube, ein Kameramann hatte sich zum Beispiel von seiner Serie auch jetzt hier mit rüber gerettet in Alien Earth. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass an der Inszenierung gibt's so einige Parallelen. Aber ich glaube, du hast Legion geguckt, oder?
Legion ist für mich auch eine der allerbesten Comicserien, aber die ist kryptisch. Holy shit. Es ist ja die allererste X-Men-Serie, die findet ihr, weil die X-Men-Rechte mittlerweile bei Disney sind, auch auf Disney Plus, Legion. Da geht's indirekt um den Sohn von Charles Xavier, aber viel mehr will ich gar nicht dazu verraten. Sie ist sehr irre, spielt auch zum großen Teil in der Irrenanstalt. Also Audrey Plaza spielt Audrey Plaza. Man kann es nicht anders beschreiben. Es ist sehr verrückt, unglaublich gut inszeniert und sehr kryptisch. Und Legion, eine meiner absoluten Lieblings-Comic-Serien. Aber was ich noch mehr mag, ist seine Fargo-Interpretation. Also Fargo, ihr erinnert euch vielleicht an den Film der Coen-Brüder Anfang der 90er, der ja sogar einen Oscar gewonnen hat und angeblich based on a true story war, aber nie based on a true story war. Genauso ist auch die Serie aufgebaut. Die erste Staffel ist ein Remake des ersten Films, aber mit schönen eigenen Akzenten. Perfektes Remake und auch toll gespielt. Vielleicht sogar besser als der Film, stelle ich mal in den Raum. Und die zweite Staffel ist ein bisschen durchwachsener, hat einen Mafia-Plot. Die dritte Staffel ist meine absolute Lieblingsstaffel. Die geht ganz weit davon weg und da zeigt nur Holly, was er kann, weil es so, als würde man Legion und Fargo verheiraten. Auch wieder sehr verrückt, eine totale Anthologie-Serie. Jede Staffel hat nur lose mit der anderen zu tun und ist eigentlich eine komplett eigene Geschichte, oft zu einem eigenen Zeitpunkt um ein vermeintlich wahres Event herum aufgebaut, was natürlich nicht wahr ist. Und das ist so ein typisch Noah Hawley-Ding, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und damit kann er aber gar nicht so sehr bei Alien spielen, aber er versucht immer, das Kryptische rauszuholen, sei es durch diese wilden Flashbacks oder dadurch, wie die Leute miteinander reden und was sie voneinander wissen und was wir nach und nach erfahren. Aber anders als all die genannten Sachen hat es kein gutes, rundes Ende, sondern es ist einfach so, warten wir mal auf die nächste Staffel. Wobei Legion das auch hat ein bisschen, aber man kann aufhören.
Ich habe mich so gefragt bei der Inszenierung, in der Serie wird sehr stark mit Blenden gearbeitet, also dass so, eigentlich machst du das im Film traditionell nicht so wirklich, das ist auch so ein bisschen verpönt, so Blenden exzessiv zu nutzen, also dass zwei Bilder wirklich die ganze Zeit übereinander liegen und beide quasi so eine Transparenz von 50% haben, dass du beides siehst, ist eher ungewöhnlich. Das ist auch, glaube ich, typisch Noah Hawley, oder?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich nicht bei den anderen Serien dran erinnern. Oder vielleicht müsste ich mal drauf achten. Ich habe es am Anfang der Alien-Serie wahrgenommen als Zitat aus Alien 1. Weil wenn in Alien 1 die Leute zum ersten Mal aus dem Kälteschlaf erwachen, hast du genau diese weichen Blätten die ganze Zeit. Und das hat's ja auch hier in der Serie. Aber der macht einfach weiter damit. Und zwar auch an vielen Stellen, wo ich das absolut unpassend finde, wo ich als Editor mir immer sage, mach doch einen harten Cut, der ist definitiv besser an der Stelle. Und es ärgert mich richtig. Also es ist nicht umsonst verpönt. Es sieht aus wie ein schlecht zusammengeschnittenes Urlaubsvideo, das man durch iMovie gejagt hat. Die Serie ist so schön, so hochwertig produziert, so gut gespielt. Und dann hast du diese billigen Urlaubsvideo-Überblendungen die ganze Zeit. Im Film benutzt du die eigentlich, um vergangene Zeit darzustellen. Aber die gehen hin und blenden das die ganze Zeit über, auch Sachen, die parallel passieren oder metaphorisch zueinander stehen. Und ich weiß nicht. Ich finde, das ist total overused. Und da Noah Hawley auch die erste Folge oder vielleicht sogar die ersten zwei Folgen, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, die erste Folge selbst inszeniert hat, hat er ja diesen Ton gesetzt als Pilotregisseur, dass das so sein soll. Es soll die ganze Zeit diese Überblendungen geben. Weil stehen die auch so im Drehbuch von ihm. Und ich finde das sehr unpassend. Und macht das Ganze unnötig billig. Aber gut, es ist ein eigener Style. Was ich schon viel cooler finde, das kann man ruhig erwähnen, immer wenn die Credits kommen, geht's einen harten Cut über einen Rocksong, was auch nicht so Alien-like ist. Aber ich mag das, dass er ein bisschen die Alien-Tradition bricht. Und umgekehrt fühlt sich sehr vieles sehr Blade Runner an. Also
er hat die erste Folge inszeniert und natürlich auch die fünfte Folge. Da dürfen wir jetzt noch nicht so viel drüber sagen, aber ich sag schon mal, wie sie heißt. Sie heißt, also der Folgentitel ist, im Weltraum hört dich keiner, Punkt, Punkt, Punkt. Das deutet das schon an. Ja, also wir sind jetzt sehr kritisch, aber ich möchte auch noch mal betonen, dass ich trotzdem sehr viel Spaß mit der Serie hatte. Also es gibt so einige Setpieces, die sind tatsächlich nicht so spannend, würde ich sagen. Viele Setpieces mit dem Alien tatsächlich. Aber dafür hat die Serie auch ganz viele neue Ideen oder andere Ideen, die mich als Horrorfan richtig begeistert haben. Also wer Probleme hat mit Ekelhorror, für den ist die Serie vielleicht nichts, aber also da gab es wirklich viele Szenen, wo ich so dachte, boah, geil, ist das schön eklig. Wem würdest du denn die Serie empfehlen, Marco?
Ich würde sie ehrlich gesagt nicht Horrorfans unbedingt empfehlen, weil ich finde, dafür kommt der Horror zu kurz. Es ist schon mehr eine Blade Runner-Serie als eine Alien-Serie. Das werde ich jetzt noch sehr oft betonen, aber so ist es einfach. Ich meine, die Assets, wie gesagt, in beiden Franchises sind seit den 80ern ähnlich. Also teilweise die gleichen Computerbildschirme. Deswegen passt es ja immer so ganz gut, dass man das so in einer Welt verortet. Im Kopf wenigstens, auch wenn sie es rechtlich nicht durften, aber im Kopf kann man das machen. Und hier fühlt sich das schon so sehr an. Ich finde, das Alien ähnlich wie bei den letzten Alien-Einträgen generell, dadurch, dass man es kennt, dadurch, dass man es schon so oft gesehen hat, dadurch, dass du es die ganze Zeit hier bei krassem Tageslicht siehst, was teilweise auch cool ist, weil es sind tolle Kostüme, tolle Animatronics, das alles haben sie da reingemischt, ab und zu CGI. Das ist schon sehr beeindruckend alles und es ist schon sehr cool, aber es nimmt dem Ganzen diesen Horror. Du kannst es nicht rekreieren, was sie im ersten Teil gemacht haben, wo sie so wenig wie möglich das Alien zeigen, aller der weiße Hai, aber es nimmt dem Ganzen den Horror. Ich finde die Serie immer dann am spannendsten, wenn es um die anderen Parasiten geht. Und das ist ja schon fast wieder lame. Gibt es denn wirklich im Weltraum nur Alien-Parasiten? Sind denn alle Lebewesen, die es da draußen gibt, also geben soll, sind die davon abhängig, einen Wirt zu finden und den zu malträtieren? Und das ist halt ein bisschen merkwürdig, oder? Ich meine, dafür sind Ideen wieder gut, aber bei denen gerade auch sehr CGI. Während es Alien sehr praktisch ist, konnten sie das bei den ganzen anderen Kreaturen nicht machen. Und ich finde, hier sieht man auch das Serienbudget, auch wenn es sehr hoch war, dass es schon sehr digital ist. Zumindest auf dem 4K-Fernseher. Bei Dunkelheit, finde ich, sieht man das gut. Aber der Ekelfaktor funktioniert. Also, wenn man Body-Horror mag, ja, dann ist die Serie was für dich. Wenn du richtigen Horror magst, bei dem du vor Anspannung aus dem Fenster springen willst, das findest du da nicht.
Spannend ist die Serie trotzdem, finde ich. Es gab so einige, aber vielleicht geht das eher so in die Richtung Thriller und weniger in die Richtung Horror. Ja. Du hast schon recht, ja. Ja. Insofern würden wir, also ich würde die Serie trotzdem Sci-Fi-Fans empfehlen. Ihr solltet halt, wie Marco das schon gesagt hat, mit der richtigen Erwartungshaltung reingehen. Es ist halt kein Wiederauferstehung von Alien 1, auch wenn da viel sich bedient wird. Und wir müssen wahrscheinlich auf die zweite Staffel noch warten, um so wirklich ein rundes Ende zu bekommen oder zumindest um einige Fragen beantwortet zu kommen.
Es gibt eine Personengruppe, der ich die Serie nicht empfehlen würde. Du darfst das alles nicht logisch zu sehr hinterfragen. Ich bin zwar der Meinung, dass sie es an den richtigen Stellen immer noch möglicherweise kanonisch gestalten, aber auch gerade deswegen ist die Serie unfassbar plot-convenient. Also wenn ihr der Logikreiter seid und vor dem Fernseher sitzt und die ganze Zeit denkt, ey, aber wenn du da jetzt eine Wache abgestellt hättest, wäre das alles nicht passiert. Und warum hast du da keine Wache abgestellt? Das gibt keinen Grund, das nicht. Oder wenigstens eine Überwachungskamera. So, oder? Du hast das die ganze Zeit. Die Isolation ist künstlich hergestellt, immer wieder. Es gibt Momente, wo ich mich frage, ihr wisst doch, was die können, diese Transhumanismus-Sins. Ihr wisst doch, was die können. Warum lasst ihr die denn alleine mit einem Computer? Warum? Also, wie blöd kann man denn sein? Angeblich bist du ein Genie, aber wie blöd kann man sein? Und du hast das die ganze Zeit. Es ist super plot convenient, gerade Richtung Finale. Weil gerade Richtung Finale sehr vieles genauso passieren muss, weil sonst passiert die Geschichte nicht. Und das ist scheiße.
Dann, das klingt jetzt schon so, als würden wir dann ins Spoiler-Territorium gehen. Und dann lass uns das auch gleich mal machen. Also, wenn ihr Alien Earth noch nicht gesehen habt oder wenn ihr das Finale noch nicht gesehen habt, dann ist das jetzt eure Spoilerwarnung, seid also gewarnt. Jetzt legen wir komplett los. Und ich würde, glaube ich, als erstes nicht über das Finale reden wollen mit dir, sondern über die für mich heimlichen Stars der Serie, nämlich die anderen Aliens. Mhm. Ich habe das schon gesagt, ich habe sie so als Alien-Parasiten bezeichnet, stimmt nicht ganz. Also die Fliegen und die Pflanze sind wahrscheinlich einfach nur ganz normale Raubtiere. Aber das fucking, nein?
Nein, also diese Einfliegen, das haben sie doch so erklärt, die mussten etwas Künstliches zersetzen, damit sie sich ernähren können. Also
ja, aber ganz das normale Spinnen Raubtiere auch. Sind sie nicht. Das machen Spinnen ja, auch okay, und die sind ja keine Parasiten.
Ja, aber die essen ja nicht den Sinn selber. Weißt du, was ich meine? Also das war auch schon so konstruiert, wo ich dachte, was wollen die denn? Warum wollen die denn den unbedingt? Also außer sie sind eine Bedrohung in ihm. Aber nein, das war, so wie ich das verstanden habe, auch Grundlage ihrer Nahrung. Also es ist schon alles sehr Alien-like. Also von mir aus, lass es anders sagen, alle sind übertriebene Predator. Alle, ja. Selbst die fucking Pflanzen aus dem Weltraum sind Predator. Was essen die denn die ganze Zeit, wenn die sich, die essen sich vor allem hier nicht mal gegenseitig. Aber was esst ihr denn sonst? Naja.
Aber das Highlight ist ja für mich das Auge. Auch wenn das, also schon sehr mutig, dieses Design, weil das ist so ein bisschen mehr so Dungeons and Dragons mäßig, also ja. aber die Idee ist trotzdem geil, also von so einem Alien, was dann, also wir haben halt das Alien, den Facehugger, der halt in deinen Mund reingeht, und dann haben wir hier das Auge, dass die quasi dein eigenes Auge rausreißt, sich bei dir reinsetzt und dich dann übernimmt. Das ist auch schon super eklig, und wir haben ja wirklich von dem Potenzial von dem Vieh noch nicht so wirklich viel gesehen. Aber jetzt ist es ja, auch wenn es, sage ich mal, eine Leiche als Host hat, aber jetzt ist es ja frei. Und ich bin echt gespannt, was das jetzt als nächstes macht.
Ja, aber auch da wieder, sie haben sich von der Antwort gedrückt. Wir fragen uns die ganze Zeit, was wäre denn, wenn es ein Mensch übernehmen würde? Und die Serie hat immer wieder darauf hingearbeitet, okay, es ist hochintelligent, es könnte sich wahrscheinlich auch verbal äußern, wenn es den richtigen Host hat, weil bis dahin war es hauptsächlich ein Schaf, wobei ich habe noch nie so ein gruseliges Schaf gesehen und ich habe schon Horrorfilme mit Schafen gesehen. Ich finde, das ist wirklich das große Monster-Highlight, das Schaf. Und da ist der Zombie-Mensch, der schon fast schon wieder ein Downgrade. Aber auch hier, man weigert sich im wahrsten Sinne des Wortes eine Antwort zu geben. Du hörst ihn eben nicht. Ach, das heben wir uns auf für eine zweite Staffel. Und da denke ich so, ihr blöden Ficker. Also das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ihr habt mich jetzt 8 Folgen hingehalten. Ihr müsst mir wenigstens da einen Glimpse geben, was mich erwarten würde. Und nicht ein Schaf, das auf den Boden klopft, morst. Ich habe schon gedacht, dass er so intelligent ist. Und dann kackt er auch noch dahin als Antwort auf alles. Also das Auge ist tatsächlich das größte Highlight, das man sehen kann in dieser Serie. Da bin ich ganz bei dir.
Mhm. Die anderen Viecher sind auch unfassbar eklig. Also die Zecken sind richtig eklig, die ja dann noch in der Flashback-Folge ja dann auch irgendwie noch eine besondere Fähigkeit haben, wo sie da so ihre Jungtiere da ins Wasser reinspritzen. Mhm. Super eklig. Die Fliegen sind richtig, richtig widerlich. Nur die Pflanze fand ich ein bisschen underwhelming. Also das ist schon schön gruselig, wie die dann so tatsächlich, weil du siehst sie ja die ganze Zeit am Anfang nur so stationär. Und denkst du, ja, gut, muss halt aufpassen, dass du nicht unter der Pflanze durchläufst, ansonsten bist du safe. Und in der letzten Folge kriecht die halt so an der Wand entlang. Das ist schon creepy, aber ansonsten ist es eigentlich, also die fand ich am underwhelm, also am unterwältigsten, die Pflanze,
ja, tatsächlich. Aber selbst die war gruselig, weil sie einfach im Hintergrund da so ja, wegschleicht. Also auch da wieder Gutes und Negatives. Ich finde das cool, dieses Creature-Design. Ich finde es ein bisschen plot-convenient, dass sie alle menschentötende Bastarde schrecklich Parasiten sind. Aber das Alien fällt da einfach ab. Das Alien macht Alien-Dinge und zwar andauernd. Und dadurch wird es komplett abgeflacht. Und das finde ich ein bisschen schade. Alien ist halt das coolste Creature-Design ever. Und dann hätte ich mir wenigstens gewünscht, dass sie mehr damit spielen. Stattdessen wird es ins Licht gerückt und fast schon zu einem Haustier degradiert. Und das finde ich schade, weil du nimmst halt dem Ganzen diesen Mythos.
Das ist ja so auch ja, die goldene Regel des Franchises eigentlich, die da gebrochen wird, sagen einige Fans. Nämlich, also die etablierte Regel ist, das Alien lässt sich nicht kontrollieren. Und immer, wenn du es versuchst, geht das immer nach hinten los. Das haben uns zumindest die Filme alle gesagt. Und hier jetzt in der Serie schafft es ja Wendy, mit dem Alien zu kommunizieren. Und hetzt das Alien dann auf seine Feinde und hält es auch davon ab, halt die eigene Gruppe anzugreifen.
Übrigens auch sehr plot-convenient über eine komplette Insel hinweg. Also ich verstehe, dass es mit ihm reden kann. Es ist sehr plot-convenient, dass das Alien damit auch einverstanden ist. Als wäre es die Königin. Also es hat so leichte Alien 4-Vibes. Aber das ist halt durch, also sie macht's ja nicht mal laut. Und ich habe nicht verstanden, wie das gehen soll. Wenn sie es wenigstens auf der ganzen Insel sind Lautsprecher und sie kann ja Elektronik kontrollieren. Wenn es wenigstens das gewesen wäre. Aber also Alien ist schon eine Kreatur, eine mystische Kreatur, die sehr viel mehr kann, als man immer denkt. Aber so gut kann das Gehör von dem Alien unmöglich sein, weil sonst würde es so Daredevil-mäßig, könnte es gar nicht mehr zur Ruhe kommen, weil es alles hört anscheinend. Also es ist wirklich
plot-convenient as fuck. Das hat mich jetzt nicht so gestört, weil es gibt ja zum Beispiel auch bei einigen Urvölkern, die kommunizieren so mit Pfiffen und können dann auch über Kilometer weit miteinander quasi sprechen, in Anführungszeichen. Insofern, wenn das jetzt...
Sie sind im Bunker, in einem Loch.
Ja, okay.
Also, das sind mir doch die Kilometer egal. Das Alien ist wortwörtlich am anderen Ende dieser Insel am Strand. Hört das und geht dann. Also, es ist wirklich, vor allem, sie sagt ja nicht so, ich frage mich immer, wie viel kommuniziert sie da? Weil du siehst ihr manchmal wirklich nur so ein bisschen was sagen, aber theoretisch muss sie ja ein ganzes Missionsbriefing gemacht haben, weil das Alien wirklich alles genauso macht, wie sie sagt. Und das ist schon fast schon mit so einer Intuition. Normalerweise reite ich auch nicht drauf rum, weil ich gucke das und mache mir da nicht zu viel Gedanken drüber und enjoy's einfach für das, was es ist. Aber man darf es wirklich 0,0 hinterfragen, sonst geht alles auseinander.
Noch eine Sache, die man vielleicht nicht so hinterfragen sollte oder vielleicht doch. Ich habe es die Westworld-Botschaft genannt. Mhm. Also etwas, das ja auch in der Serie Westworld immer so thematisiert wurde, nämlich Roboter sind eigentlich die besseren Menschen. Das wird hier auch immer wieder angesprochen. Also Wendy wiederholt zum Beispiel, was Kirsch ihr gesagt hat. Gefühle sind eine Schwäche der Menschheit. Mhm. Und das ist so so einfach. Oder auch das, keine Ahnung, das, wo sich dann Wendy und Hermit entzweien in der vorletzten mhm. Folge, weil sie halt Nips Elektro schockt und dann außer Gefecht setzt und dann so, ah, ich hab's immer gewusst, ihr Menschen seid alle gleich und alle böse. So, das ist auch wieder so ein bisschen, so die wirklich schwierigen Fragen werden nicht gestellt und dann hat die Serie auch irgendwie keine Zeit, so wirklich sich mal mit der Thematik auseinanderzusetzen. Das fand ich zum Beispiel, also wie gesagt, bei Westworld schon so blöd, dass dann die Roboter, ah, ihr Menschen, ihr seid alle böse und so. Ja, natürlich, wenn ihr nur mit gelangweilten Multimillionären zu tun habt, habt ihr eventuell auch ein schlechtes Bild von der Menschheit. Und das ist halt ein einseitiges Bild von der Menschheit. Hier genauso, das sind halt alles so Kapitalismus-Sklaven.
Ja, ja, aber die Serie, also sie gibt halt keine Antwort darauf bis jetzt. Also wir sehen, dass sie glauben, dass sie die Besseren sind. Wir sehen aber, dass sie sehr oft die sehr viel schlechteren Wesen sind, weil sie in ihrer kindlichen Naivität sehr böse Dinge tun. Und
das wird nicht thematisiert. Das wird, da wird
doch, so drüber hinweg. Schon. Ja klar,
in Schuld wird zum Beispiel thematisiert. Geben?
Schuld. Also Slightly bringt ja Arthur um. Und der andere, was Mi? Dem plagt das Gewissen deswegen, obwohl er noch am wenigsten damit zu tun hat. Er hat ihn ja nur getragen, er wusste ja von gar nichts. Aber ihn plagt das Gewissen und der andere schiebt das von sich weg. Der schiebt das von sich weg, nein, they made us do it und so weiter und so fort. Damit haben die Menschen Schuld. Aber du als allwissender Zuschauer siehst ja, nee, du hast sehr viele Menschen in Gefahr gebracht, beziehungsweise umgebracht, weil du dich erpressbar gemacht hast, weil du dumm gehandelt hast, weil du mit niemandem geredet hast. Und selbst jetzt, also man kann ja sagen, du hattest vielleicht keine Wahl, aber selbst jetzt schiebst du die Schuld von dir. Und auch Wendy, auch wie sie zu ihrem Bruder ist. Ich glaube, die unschuldigste Person in der gesamten Serie ist dieser Bruder. Also auch Wendy wird hier hinterfragt. Nips ist sowieso komplett am Durchdrehen. Also ich glaube nicht, dass die Serie per se sagt, die synthetischen Menschen oder Transmenschen in diesem Fall, transhumanistischen Sins, so muss man eigentlich sagen. Also
ja, die Hybriden halt.
Bitte nicht diesen Teil rauscutten. Die sind die eigentlich Bösen. So, also ich, die Serie legt sich halt bei gar nichts fest und reißt halt die ganzen Fragen an, ohne eine Antwort zu finden. Ich finde es ja immer gut, wenn man selbst so eine Antwort finden muss. Aber dafür muss es auch zu einem Ende kommen. Also ich kann halt wie werden diese Fragen beantwortet oder eben bewusst nicht beantwortet, kann ich erst bewerten, wenn die Geschichte zu Ende erzählt ist. Aber da weigert sich ja diese erste Staffel. Sie hört so auf, wie jede Folge aufhört. Es ist nicht mal ein gefühltes Staffelfinale. Es hätte auch ein Folgenende sein können und nächste Woche kommt ja noch eine Folge. Aber so ist es halt nicht. Und das hört so oft auf, dass ich unschlüssig da sitze, ähnlich wie am Anfang der Serie, ja, wie finde ich sie jetzt eigentlich? Mhm. Ich kann dir das nicht genau sagen. Sie kann ein Meisterwerk sein. Ich kann jetzt nur die erste Staffel beschreiben, dann ist sie definitiv kein Meisterwerk. Dann ist sie dran vorbeigeschrammt. Du hattest das Potenzial, groß zu sein und hast mir viel versprochen, aber du hast nicht alles eingehalten. Aber du hast trotzdem den Alien- und Genre-Fan in mir befriedigt.
Dann lass uns doch mal kurz über das Staffelfinale reden. Also die Lost Boys, nenne ich sie jetzt mal, sagen sich endgültig von Prodigy los, nach dem, was sie so erfahren haben in der vorherigen Folge. Also sie werden erst eingesperrt, dann relativ easy befreien sie sich natürlich und drehen dann den Spieß um. Also alle die Erwachsenen, so nennt Wendy das, werden dann eben eingesperrt und dann wird eben angedeutet, dass das Alien mit dem Bruder Alien oder mit dem Schwester Alien dann als nächstes dann in den Käfig reinspringt und halt alle auffrisst. Und dann haben wir dann noch Yutani, die jetzt mit mehreren Kampfschiffen im Landeanflug sind. Und damit ist dann die erste Staffel vorbei. Sie halten sich natürlich sehr viel, also ich meine, du bist jetzt schon gehuckt, also ich bin gehuckt, ich will jetzt nicht von dir reden, aber ich bin jetzt gehuckt, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber das wird halt noch dauern. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, oh, da habe ich jetzt eine geile erste Staffel bekommen. Jetzt kann ich guten Gewissens 2 Jahre oder wie auch immer die Produktion dauert oder 1 Jahr, kann ich guten Gewissens warten. Es wird, wie du gesagt hast, sehr viel offen gelassen. Und ist so ein schader Beigeschmack. Das ist echt ein bisschen schade.
Ja, gerade in der heutigen Zeit, das hat Eve zu mir ganz gut gesagt, es gibt zu viele Streaming-Serien, die sich 2 Jahre Zeit lassen. Das ist gerade ein Riesenproblem. Diese Produktionsbudgets und die Folgenanzahl, also die Folgenanzahl wird niedriger, die Produktionsbudgets höher, die Erwartungshaltung auch in die Serien größer, weshalb sie dann früher abgesetzt werden. Sehr vieles wird gerade sehr viel früher abgesetzt als ursprünglich geplant. Und ich meine, selbst sowas wie House of the Dragon, was in der ersten Staffel fantastisch noch lief, ist in der zweiten Staffel sehr eingesackt. Auch weil sie es vielleicht im Winter, im Sommer released haben, parallel zur Fußball-EM. Das war nicht die cleverste Idee, also sehr amerikanische Sicht auf die Dinge. Ach, Sommer können wir es so releasen, da ist doch sonst nix. Nee, die ganze Welt schaut gerade Fußball, ihr Vollidioten. Und dann sackt das halt ab. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Serie diesen Hype nicht ganz halten können wird. Das ist in 2 Jahren ist man da ein bisschen entspannter, ob man das noch weiter gucken will oder nicht, weil dann habe ich mich vielleicht schon abgefunden mit dem Ende und vielleicht abgefunden damit, dass die Serie sowieso nicht in der Lage ist, mir irgendwas zu beantworten, weil ihr habt mir nur Brotkrumen hingeworfen. Ihr habt mir gar nichts gegeben, woran ich mich festhalten kann. Oh, das Schicksal der Figur interessiert mich aber. Weißt du, was das eine ist, was ich unbedingt sehen will? Ich will sehen, wie das Auge mit einem Boy Cavalier redet. Das will ich sehen. Das ist das Einzige, was ich noch sehen will. Alles andere interessiert mich schon gar nicht mehr so sehr. Und vielleicht, ob ich mit meiner Theorie recht habe, dass sie das am Ende, ganz am Ende der Serie, und ich wette, sie wird nach 2 Staffeln enden, weil dann werden die Budgets hoch und die Zuschauerzahlen zu niedrig. Ich wette, es endet nach 2 Staffeln. Ob das Ende wirklich so ein bisschen auf Alien 1 einzahlt, dass der Kurs der Nostromo verändert wird, weil Yutani kriegt einfach das Alien nicht in die Finger. Sie haben es ja noch nicht mal gesehen, wirklich. Also, wer es wirklich gesehen hat, ist der Cyborg. Das ist Morrow. Ist der Einzige, der das Alien gesehen hat von denen. Also, dass Yutani immer noch in Alien 1 und 2 so ein bisschen neugierig ist, aber nicht mit dem Finger genau drauf zeigen kann, was es damit auf sich hat, ist immer noch logisch. Also, immer noch möglicherweise kanonisch, um mal beim Anfang dieses Streams, dieses Videos zu bleiben. Also, das hätte ich gerne so als Ende, als Antwort. Aber ich habe mich jetzt schon davon verabschiedet, dass die mir eine zufriedenstellende Antwort über den Transhumanismus geben. Die Blade Runner-Tiefe hat es nicht erreicht. Vielleicht tue ich auch nur Holly Unrecht. Der bleibt ja gerne kryptisch, aber ich befürchte, er wird zu kryptisch und zu vage bleiben. Das ist mich nicht befriedigt.
Ja, lass uns doch mal einen Blick werfen, wie könnte es denn weitergehen oder was wird denn jetzt eigentlich damit weitergemacht? Also wir haben es jetzt schon gesagt, es ist keine Miniserie. Und Noah Hawley hat wohl auch Pläne für mehrere Staffeln. Er hat auch das Vertrauen des Fernsehsenders FX. Also er darf so viele Staffeln machen, wie es für die Geschichte sinnvoll ist. Und die Serie darf dann auch zu Ende sein. Es wird also keine Lost-Situation geben. Die Serie wurde ja verlängert und verlängert. Es ist aber, glaube ich, also Stand jetzt noch keine 2. Staffel bestellt. Also abwarten. Der FX-Vorsitzende John Landgraf, betone ich das jetzt mal, hat den Wunsch geäußert, dass Noah Hawley mindestens 2 Staffeln schreiben soll, bevor er sich wieder Fargo widmet. Also das würde ja dann auch mit dem gemeingehen, was du gesagt hast. Also wahrscheinlich wären es 2 Staffeln. Vielleicht übernimmt dann jemand anderes, aber Noah Hawley wird wahrscheinlich eher 2 Staffeln schreiben.
Ich glaube, er ist eher der Typ, der es selber beenden würde. Ich wusste gar nicht, dass Fargo immer noch läuft. Ich dachte, das ist damit jetzt endgültig beendet, weil er sich dem jetzt gewidmet hat. Er hatte auch davor an Star Trek gesessen, bevor sie ihm das wieder abgenommen haben. Also Star Trek 4 in der Kelvin-Timeline hätte von ihm sein sollen, aber das ist dann auch nicht passiert. Ja, spannend. Mal gucken, wie das sich entwickelt. Aber ich bin eigentlich, also, es ist ja auch mal schön zu sehen, dass ein Alien-Ding mal wieder richtig erfolgreich ist. Also Romulus war auch schon eingeschränkt erfolgreich, vor allem für einen Mid-Budget-Film. Der war ja gar nicht so super teuer. War das schön erfolgreich. Aber ansonsten ist es ja Alien in den letzten Jahren eher so zum toten Franchise geworden, wo immer wieder was kam, egal ob als Videospiel oder als Alien vs. Predator. Aber es war schon verschlissen. Und Romulus und jetzt hier Alien Earth, die haben das ein bisschen wiederbelebt. Und das finde ich ganz cool. Das Predator-Universum belebt es gerade wieder, weil dieses Jahr kommt ja noch Predator Badlands. Und das ist ja eine Fortsetzung oder eine Spin-off oder indirekte Fortsetzung oder einfach ein weiterer Teil im Geiste von Prey, der ja auch ein Predator-Film war. Und Badlands greift ja Yutani wieder auf. Also da ist ein Droide von Weyland Yutani. Also auf einmal sind auch in dem neuen Kanon, wenn man so nennen möchte, diese 2 Universen wieder miteinander verschmolzen. Und wer weiß, wo Dan Trachtenberg, der ja Prey und Predator Badlands macht, wo der hin will. Und wer weiß, ob das dann irgendwann nicht auf nur Hollys Universum, aber auf irgendein Universum dann zufliegt. Da bin ich echt gespannt.
Ich frag mich, ob wir die Insel verlassen werden in einer 2. Staffel. Wäre ja
gesagt.
Wie bitte?
Hoffentlich, ehrlich gesagt.
Ich hoffentlich, auf jeden Fall.
Sehr fast schon spannender, aber auch da wieder, sie haben Plot Convenient isoliert, wo es nur ging. Da fliegt das Raumschiff schon in eine Stadt rein, aber zum Glück ist ja alles in den tiefen Erdgeschoss von diesem anderen Gebäude, die 20 Stockwerke, die es runtergeht oder so. Zum Glück ist da alles passiert, damit ja niemand anderes irgendwas mitkriegt. Das war schon sehr Plot Convenient. Aber Thailand, ich glaube, es war Thailand, ne?
Thailand,
fand ich schon sehr viel interessanter. Und das hätte auch diese Mischung aus alter Technik, Röhrenfernseher und so weiter und sehr viel Sci-Fi, das hätte wieder 1:1 ins Blade Runner-Universum gepasst. Ich mochte das. Ich hätte gerne mehr davon. Dieses urbane Setting und nicht nur Dschungel. So, das ist schon wieder mir zu auch lostig mittlerweile. Die laufen die ganze Zeit über die Insel. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so, ja.
Also ich bin sehr gespannt, wie sie dann da weitermachen. Ich würde es mir auch wünschen, wenn wir dann von der Insel wegkommen. Aber man muss ja immer so im Hinterkopf behalten, okay, wie passt das alles dann noch in den Alien-Kanon oder scheißen wir halt einfach auf den Alien-Kanon? Ich fänd's tatsächlich auch gar nicht, also ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass Yutani kurzzeitig das Alien in die Hände bekommt. Das würde für mich noch nicht Alien 1 widersprechen.
Noch nicht, ja.
Noch nicht. Insofern hoffe ich, dass sie damit auch irgendwo noch was machen, aber wir müssen uns eben noch ein bisschen gedulden. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie fandet ihr Alien Earth? Schreibt uns das doch in die Kommentare.
Ich hab noch ein Easter Egg gefunden.
Ein
Easter Egg gefunden. Pass auf. Wenn die Credits kommen, dann kommt hier immer ein Rocksong rein. Hast du den Rocksong wiedererkannt? Pearl Jam?
Nee.
Der Song heißt Animal, was natürlich super passt. Aber das Cover von diesem Song, oder ich weiß nicht, ob es das Album ist, ich behaupte mal, es ist von dem Song, ist ein Schaf, das ein bisschen wild aussieht und versucht, sich durch den Zaun zu drücken und nach draußen zu kommen.
Ah.
I see what you did there, Alien Earth. Das ist schon mal sehr, also Noah Hawley ist ja auch super musikverrückt. Was man daran merkt, nicht nur an den Credits in dieser Serie, ich wette, die stehen alle im Drehbuch, die Songs, die am Ende kommen. Der hat für Legion teilweise Songs selber neu interpretiert, wie Burning Down the House und sowas. Hat er dann selber gesungen. Also Noah Hawley, bei dem ist das nicht Zufall. Aber für das Ende habe ich mir, warte mal, hier ist irgendwas. Irgendwas ist.
Oh nein, Marco! Ja, dann war es das die letzte Folge mit Marco Risch. Schade, schade, wir werden ihn vermissen. Aber ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie fandet ihr Alien Earth? Schreibt uns das doch in die Kommentare. Vielen Dank an dich, Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Marco Risch, Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.